das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen und Panik. Am späten Nachmittag fallen in einem Einkaufszentrum nahe dem Flughafen in Kopenhagen plötzlich Schüsse. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger wird kurz nach der Tat verhaftet. Über die Hintergründe der Tat ist noch wenig bekannt. Julia Wackett.
Es ist gegen 17.30 Uhr, als die Polizei in das Kopenhagener Einkaufszentrum gerufen wird. Bilder in den sozialen Medien zeigen einen Mann mit einem Jagdgewehr. Auf einem anderen Video sind Schüsse zu hören. Menschen laufen in Panik davon. Am Abend tritt die Polizei vor die Presse. Wir wissen nun, dass es mehrere Tote gibt. Als wir vor Ort ankamen, konnten wir den Tatverdächtigen in der Nähe des Einkaufszentrums festnehmen. Er befindet sich jetzt in Gewahrsam und wir arbeiten daran, weitere Informationen über ihn herauszufinden. Der Tatverdächtige sei ein 22-jähriger Däne. Einen terroristischen Hintergrund könne man derzeit nicht ausschließen. Hinweise auf weitere Täter gebe es bislang nicht. Die Besucher des Einkaufszentrums versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Die Geschäfte und Restaurants waren gut besucht, auch weil in der Nähe ein ausverkauftes Popkonzert stattfinden sollte. Über mögliche Motive des Täters ist zur Stunde noch nichts bekannt.
Lea Busch aus unserem ARD-Skandinavien-Studio in Stockholm. Was ist inzwischen bekannt über diese Tat?
Ja, sicher ist bislang, dass es eben Schüsse in einem Einkaufszentrum im Süden der Stadt gegeben haben soll, mit mehreren Toten und Verletzten. Sie sollen ins Universitätsklinikum der Stadt gebracht worden sein. Die Polizei hat vorhin in einer Pressekonferenz gesagt, dass sie einen 22-jährigen Tatverdächtigen, einen Dänen, festgenommen hat. Über seine Hintergründe, über seine Motive ist allerdings noch nichts Konkretes bekannt. Die Polizei schließt allerdings einen Terrorverdacht nicht aus. Zudem ist jetzt der dänische Inlandsgeheimdienst informiert.
Die Tat ist einige Stunden her. Wie ist die Lage in der Stadt nach dieser Tat?
Ja, die Lage ist nach wie vor chaotisch. Die Polizei sucht verschiedene Viertel ab. Die Bürgermeisterin hat sich sehr, sehr bestürzt geäußert. Man muss wissen, an dem Abend hätte ganz in der Nähe des Einkaufszentrums ein Konzert stattfinden sollen. Und in diese Konzerthalle hätten an die 10.000 Menschen gepasst. Und viele scheinen offenbar vorher im Einkaufszentrum gewesen zu sein. Dort gibt es Restaurants. Und einige scheinen auch noch nach wie vor im Einkaufszentrum zu sein. Deswegen bittet die Polizei alle, die noch dort sind, auf die Einsatzkräfte zu warten und gegebenenfalls Angehörige zu informieren, um nicht weitere Panik zu schüren.
Danke, Lea Busch, für diese Informationen nach den Schüssen in Kopenhagen. Tag 130 und es ist immer noch nicht abzusehen, wo dieser Krieg hinführt. Zerstörung und Tote sehen wir jeden Tag. Freiheit und Frieden für die Ukraine und Europa sind am Ende dieses Weges noch nicht sichtbar. Im Osten der Ukraine sind russische Truppen weiter auf dem Vormarsch. Heute verkündeten sie die Eroberung der strategisch wichtigen Stadt Lysychansk und damit die Kontrolle über das gesamte Gebiet Luhansk nach wochenlangem Abwehrkampf der ukrainischen Armee. Und in der Ukraine beobachtet das für uns Shafach Larai. Shafach, die Ukraine wollte das zuerst nicht bestätigen, dass Lysychansk von Russland eingenommen wurde. Wie ist der Stand jetzt?
Ja, heute Abend haben die ukrainischen Streitkräfte bestätigt, dass sie sich aus Lysychansk zurückziehen mussten. Der Schritt sei notwendig gewesen, ansonsten hätte das fatale Folgen gehabt. Um das Leben der ukrainischen Soldaten zu retten, hätten sie sich zurückgezogen. Lysychansk war die letzte verbliebene große Stadt in der Region Luhansk, die noch nicht von den Russen erobert worden war. Russland hatte zuvor heute verkündet, dass sie nun die ganze Region Luhansk erobert haben und sie verbuchen das als großen Sieg, denn es war eines ihrer erklärten Kriegsziele, die beiden Regionen im Osten der Ukraine, Donetsk und Luhansk, unter ihre Kontrolle zu bringen.
Und ist es denn so, dass Russland hiermit einen großen Schritt weitergekommen ist?
Ja, von ukrainischer Seite wird nicht offiziell davon gesprochen, dass Russland nun die ganze Region Luhansk unter ihre Kontrolle gebracht hat. Nichtsdestotrotz haben die Streitkräfte heute bestätigt, dass Russland auch weitere kleinere Orte in Luhansk unter ihre Kontrolle bringen konnte. Es ist schon ein bitterer Schlag für die Ukraine. Aber der ukrainische Präsident Selenskyj klang gerade in seiner abendlichen Ansprache sehr kämpferisch und hat gesagt, dass sie sich diese Territorien zurückholen wollen und dabei auf Hilfe setzen.
Danke, Shafak Larai, für diese Einschätzungen live aus Kiew. Und Russland führt längst nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, auch Europa, die ganze freie Welt ist von Putin zum Feind erkoren worden und trifft darüber hinaus auch Länder und Menschen, die mit all dem überhaupt nichts zu tun haben. Viele ärmere Regionen der Welt leiden jetzt schon unter noch mehr Hunger, weil beispielsweise Getreide nicht ankommt. Russland hat die Ausfuhrwege blockiert. Aus dem Süden der Ukraine berichtet Rebecca Barth.
Der Hof von Landwirt Volodymyr bei Mykolaiv. Nur etwa 20 Kilometer entfernt verläuft die Front im Süden der Ukraine. Die Region ist bekannt für den Anbau von Getreide und Sonnenblumen, aber in Volodymyrs Betrieb herrscht heute nahezu Stillstand. Die Landwirtschaft, die Lagerhäuser, alles wird zerstört. Die Russen waren im Nachbardorf. Als sie abziehen mussten, haben sie zum Abschied alle Maschinen, alle Mähdrescher zerstört. Mitte März wurde die russische Armee hier zurückgedrängt. Im Hintergrund donnert noch immer die Artillerie. Seine Felder kann Volodymyr kaum mehr bestellen. Minen und nicht explodierte Sprengsätze machen die Arbeit lebensgefährlich. In unserem Nachbardorf wurden zwei Bauern durch Minen getötet und jetzt haben wir Angst, auf den Feldern zu ernten. Heute liegt die Front immer noch gefährlich nah bei Mykolaiv. Täglich werden die Stadt und auch die umliegenden Felder beschossen. Auch Landwirt Andrei kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er ist jetzt in der Armee. Sein Haus und Hof vollständig zerstört. Die Russen greifen die Lager an. Sie transportieren Getreide ab, wo sie können. Wenn sie das nicht können, zerstören sie die Speicher. Die Ukraine wirft Russland vor, Hunger als Waffe einzusetzen. Die Gewässer vor der Küste sind vermint, Export damit unmöglich. Das waren etwa 80% der Einnahmen unserer Region. Die Logistik ist für den Export von 28 Millionen Tonnen jährlich auf dem Meerweg ausgerichtet. Aber diese Menge können wir nicht per Bahn und LKW exportieren. Die Vereinten Nationen und die EU versuchen, die weltweite Getreidekrise zu lösen. Doch dafür ist es zu spät, sagt Andrei. Die Sache ist, wir hatten keine Zeit zu säen. Wir haben etwas Getreide eingelagert, aber nicht für das nächste Jahr. Wir denken ein Jahr voraus und ich glaube, dass es so oder so eine Hungersnot geben wird. Nur ein paar Maschinen konnte er retten. Der russische Angriffskrieg, er hat nicht nur Andreis Lebensgrundlage zerstört.
Um den russischen Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen für Europa ging es heute auch im ARD-Sommerinterview mit Bundeskanzler Scholz. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Scholz zeigte sich dabei besorgt über die steigenden Preise und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steige, dann sei das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen könnten, so Scholz. Das nächste Jahr werde die größte Herausforderung.
Das ist sozialer Sprengstoff. Darüber muss man ganz klar Worte finden. Aber es reicht ja nicht, Worte zu finden, sondern wir müssen das eine tun, nämlich alles, was möglich ist, damit die Energieversorgung weiter funktioniert und gleichzeitig allen klar machen, dass wir uns um diese Frage kümmern. Deshalb habe ich kaum, dass die 30 Milliarden mit den vielen Entlastungen, über die wir schon gesprochen haben, unterwegs sind, gesagt, das hört nicht auf. Wir müssen jetzt weitermachen. Darum fängt morgen das lange Gespräch an, das wir führen wollen in der konzertierten Aktion, damit wir das zusammen bewältigen.
Zweieinhalb Jahre nach dem Ausbruch von Corona lassen sich die bisherigen medizinischen Kosten exakter beziffern. Insgesamt 53,2 Milliarden Euro seien bisher in diesem Bereich ausgegeben worden, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Gesundheitsministerium und Bundesamt für Soziale Sicherung. 6,8 Milliarden Euro entfallen dabei allein auf die Beschaffung von Impfstoffen. Andere Leistungen, unter anderem für Impfzentren, Medikamente sowie Ausgleichszahlungen für Kliniken, summierten sich bis zu diesem Sommer auf 46,4 Milliarden Euro. In Köln sind heute etwa 1 Million Menschen beim Christopher Street Day für Toleranz und Vielfalt auf die Straße gegangen. Die Veranstalter wiesen trotz Partystimmung auf das ernste Anliegen hin. Der Druck auf Homo- und Transgruppen würde zunehmen. Queere Menschen seien oft Opfer von Hass und Gewalt. Bei einem Gletscherbruch in den Dolomiten sind nach Angaben der regionalen Rettungsleitstelle mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück passierte in Norditalien in der Nähe von Bozen am Berg Marmolata. Dabei brach ein großes Stück Gletscher ab und ging nahe der Aufstiegsroute nieder. Mindestens 8 Menschen wurden verletzt. Der Rettungseinsatz wurde wegen der Gefahr neuer Gletscherstürze vorerst unterbrochen.
Die Natur verändert sich und damit auch manch eine Idylle, die über Generationen dazugehörte. Viele haben so ein Foto im Familienalbum. Die Großeltern, die im Wirtschaftswunder mit ihren Kindern einst sorgenfrei in den Urlaub fuhren, natürlich an den Gardasee. Und wir alle könnten jetzt wohl auch einen sorgenfreien Urlaub nach den Corona-Jahren gebrauchen. Doch diese Idylle droht zu vertrocknen. Italien leidet unter der schlimmsten Trockenheit seit Jahrzehnten, sichtbar vor allem an den Flüssen. Einige Regionen wollen den Notstand ausrufen, doch schon längst wird um Wasser gestritten und für manche wird es rationiert. Moritz Pompel.
Hier entscheidet sich das Schicksal eines ganzen Sees. Bei Peschiera an der Südspitze des Lago di Garda. Wie viel Wasser kann über den Fluss Mincio hier an der Staustufe aus dem See nach Süden fließen? Und von dort auf die verdörrten Felder in der Po-Ebene. Landwirt Paolo Avanzi baut das Futter für seine Kühe selbst an. Seit Generationen stellt seine Familie aus der Milch Grana Padano-Käse her. So trocken ist es normalerweise höchstens Ende August. So eine Krise habe ich noch nie gesehen. Wenn mein Vater noch leben würde, würde er sagen, Paolo, was passiert hier? Weil ehrlich, so etwas habe ich noch nie gesehen. In den letzten Monaten hat es kaum geregnet. Dazu kommt eine Hitzewelle schon seit Mai. Paolo Avanzi konnte nur einen Teil der Felder retten. Wir mussten uns leider entscheiden, opfern wir den Mais oder das Grünfutter. Ich habe das durchgerechnet und habe mich entschieden, das Feld mit Grünfutter vertrocknen zu lassen. Weiter unten am Po ist die Situation noch gravierender. Italiens größter Fluss führt nur noch 20% der sonst üblichen Wassermenge. Auch weil es im Winter in den Bergen viel zu wenig geschneit hat und kein Wasser mehr nachkommt. Für den Po und all die Felder soll der Gardasee jetzt 1/5 mehr Wasser liefern als sonst. Doch was für die Landwirte dringend notwendig wäre, sieht man am See kritisch. Gian Antonio Fratuccello betreibt seit über 20 Jahren ein Strandbad. Die Pegelstände sind bereits gesunken. Das Wasser kommt normalerweise bis hier hoch, zur grünen Linie. Für die Touristen ist das jetzt nicht besonders schlimm. Aber wenn die Trockenheit weitergeht, könnte es Ende August oder im September problematisch werden. Auch für die Schifffahrt sind fallende Pegel ein Problem. Und für die Tierwelt. Ufer drohen zu verschlammen. Mehrere Regionen haben die Regierung aufgefordert, den Wassernotstand auszurufen. Damit könnte zentral über die Verteilung bestimmt werden. Für morgen ist ein Krisentreffen in Rom geplant. Es gibt auch viele strukturelle Gründe für den Wassermangel. Die schlechte Wartung der Stauseen und der Leitungen. Wir sprechen von 30% und mehr Wasserverlust. Doch die alten Leitungen zu ersetzen wird Jahre dauern. Ganz akut eint alle nur eine Hoffnung, dass die Hitze nachlässt und es endlich regnet.
Das Fairplay im Sport ist schnell gesagt, aber gut, wenn es auch gelebt wird. An die Regeln halten, das sollte selbstverständlich sein. Beim Fairplay kommt noch der Respekt vor dem Gegenüber hinzu. Und nun stellen Sie sich vor, wenn wir den nicht nur im Sport, sondern viel mehr in unserer Gesellschaft leben würden, das hieße weniger Antisemitismus, weniger Rassismus, weniger Homophobie. Dafür kämpfen in Deutschland zum Glück viele. Und zwei Gruppen wurden heute dafür ausgezeichnet. Die Omas gegen Rechts bekamen den Paul-Spiegel-Preis vom Zentralrat der Juden, genauso wie der Sportverein Tennis Borussia Berlin. Der trägt das Fairplay über das Spielfeld hinaus schon lange in der Vereinsgeschichte. Julia Kruß.
Es wirkt zunächst nur wie eine simple Trikotaufschrift. Sie bedeutet dem Fußballverein Tennis Borussia allerdings sehr viel.
Also Kura ist ein Fonds, der seit 20 Jahren ungefähr existiert, der Opfer rechter Gewalt unterstützt, wenn zum Beispiel die Brille kaputt gegangen ist bei einem Überfall, dass dann Ersatz gibt, all solche Dinge. Und unsere Spieler, da sind natürlich auch viele dabei, die schon mal Erfahrung gemacht haben mit Rassismus.
Der Aufdruck wurde zunächst vom Verband verboten. Lange musste der Verein dafür kämpfen, die Aufschrift doch noch auf das Trikot zu bekommen.
Der Verband hat damit argumentiert, dass Werbung für politische Gruppen auf dem Trikot verboten sei und dass, wenn man Opfer rechter Gewalt unterstützt, dass man ja auch Opfer linker Gewalt unterstützen müsse. Zum Glück, nachdem wir uns da ein bisschen beschwert haben, hat eine Weile gedauert, hat der Verband die Entscheidung aber auch revidiert.
Die Botschaft im Verein und auf dem Rasen, hier ist jeder willkommen.
Das liegt einfach an der Tradition und der Geschichte des Vereins, die schon aus den 20er Jahren herrührt und daher sich das sozusagen entwickelt hat. Ganz, ganz früher hatte der Verein sehr viele jüdische Mitglieder, auch Gründungsmitglieder und auch noch viele Funktionäre. Und das hat sich dann über die Nazi-Zeit hinweg dann alles sozusagen fortgesetzt und ist dann jetzt übernommen worden seit vielen, vielen Jahrzehnten.
Toleranz, ein Begriff, der für Detlef Ross in der Welt des Fußballs nicht immer selbstverständlich ist.
Fußball ist leider nicht immer tolerant. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel passiert, ist es gerade wichtig, Toleranz zu zeigen. Und wir sind eigentlich hier bei uns seit Gründung immer für Toleranz und wir gucken auch, dass unsere Mannschaften nicht auffällig sind, wenn wir woanders spielen.
Heute wurde der Verein mit dem Paul-Spiegel-Preis für sein über Jahre anhaltendes Engagement gegen Homophobie, Rassismus und Rechtsextremismus ausgezeichnet. Der ganze Verein freut sich.
Für uns als Verein ist das schon eine große Ehre, weil wir dafür auch stehen, für Toleranz, für Vielfalt auf dem Spielfeld oder generell im Fußball. Und das ist für uns schon sehr gut da. Ja.
Der Verein spricht mit seiner Geschichte für sich, denn Toleranz steht hier an erster Stelle. Der Slogan dazu, come as you are, komm so, wie du bist.
Und wir stehen vor dem Beginn einer neuen Woche und sind gespannt, was für Wetter sie uns bringt. Claudia.
Ja, Helge, es wird bei uns sonnig sein und dazu in weiten Teilen Deutschlands trocken, nicht mehr ganz so heiß. Nein, das ist jetzt noch nicht alles, da gehe ich gleich noch ins Detail. Aber weil bei uns das Wetter ziemlich ruhig ist, gucken wir jetzt mal Richtung Tokio. Dort nämlich wurden einige neue Rekorde aufgestellt und zwar in den letzten Tagen. Das sind die Höchsttemperaturen und Sie sehen, seit 25., 23. Juni ist es eigentlich nur heiß und zwar über 35 Grad. Und es gab noch nie 9 Tage mit mehr als 35 Grad in Folge und es gab noch nie so früh einen Tag mit über 35 Grad. Außerdem wurde der neue Juni-Rekord aufgestellt und dann auch einen Tag später der neue Juli-Rekord. Normalerweise liegt die Durchschnittstemperatur im Juni in Tokio bei rund 26 Grad, im Juli auch nur unwesentlich höher. Also dort wirklich große Hitzewelle. Bei uns dagegen heute noch mal heiß. Morgen wird es nicht mehr ganz so warm werden. In der Nacht jetzt im Süden dichtere Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern. Morgen dann von Nordwesten her einzelne Schauer, die hereindrücken. Sonst scheint meistens die Sonne und es ist locker bewölkt. In der Nacht gehen die Temperaturen noch ordentlich runter. Das heißt, es wird angenehm frisch bei Temperaturen von meist 10 bis 17 Grad, in höheren Lagen 7 bis 9 Grad morgen Nachmittag. Dann meist Temperaturen im norddeutschen Tiefland von 19 bis 23 Grad, nach Südwesten bis 29. Die nächsten Tage viel Sonnenschein, wenn überhaupt nur im Norden und Nordwesten kurze Schauer und Temperaturen meist so zwischen 20 und 25 Grad.
Danke für diese Ausblicke, Claudia. Und das waren die Tagesthemen in dieser Woche. Durch die neue begleitet Sie ab morgen Ingo Zamperoni an dieser Stelle. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Ihnen wünsche ich einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.